Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir normalerweise ein Album besprechen und die Pop-News der Woche, aber dies ist die zweite Sonderfolge einer dreiteiligen Reihe über die 500 besten Alben aller Zeiten. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Rolling Stone-Redakteurin Birgit Fuß. Hallo Birgit.
Hallo Jan.
Du hast mir ja gerade schon erzählt, Birgit, dass es eine Menge Leserbriefe gegeben hat, denn das ist ja auch das Thema der aktuellen Printausgabe vom Rolling Stone, die 500 besten Alben aller Zeiten. Gibt es denn da viel Zustimmung zur Liste? Wahrscheinlich beschweren sich Leute eher, oder? Oder sehen Dinge anders?
Es ist tatsächlich ziemlich gemischt. Also erstmal habe ich mich überhaupt gefreut, dass wir so viele Briefe und Mails dazu bekommen haben, weil man fragt sich natürlich vorher immer, interessieren Leute überhaupt solche Listen noch so sehr? Und da kann man jetzt eindeutig sagen, ja, es interessiert die Leute sehr. Und natürlich vermisst jeder dann seine Lieblingsplatten oder findet dieser oder jene Künstlerin oder Künstler wurde ungerecht beurteilt. Aber im Großen und Ganzen gab es schon viel Zustimmung auch und auch ein paar lustige Sachen. Wie zum Beispiel einer, der sagte, diese vier Holzklötze von den Beatles, die wären doch ohne ihren Manager nie erfolgreich geworden.
Ich habe auch viele Nachrichten bekommen, was mich total gefreut hat. Deswegen möchte ich nochmal kurz sagen, wer den Podcast hört und irgendwas anders sieht als wir vielleicht oder auch genauso sieht, kann uns gerne schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist info@janjekal.de oder auch bei Twitter oder Insta heiße ich Jan Jekal. Ja, bin ich gespannt von euch zu hören, gerade auch was jetzt die 500 besten Alben aller Zeiten angeht. Ich fand eine Nachricht ganz besonders interessant, die ich bekommen hatte von einem Hörer aus Kempten im Allgäu, Christian, der auch tief in die Liste eingestiegen ist und der R.E.M. hervorgehoben hat und sich überrascht gezeigt hat, dass das Album Up auf der Liste vertreten ist und andere, vielleicht sogar Alben, die größere Klassiker sind, wie Monster oder Out of Time, gar nicht auf der Liste waren. Birgit, du bist ja riesiger R.E.M.-Fan und ich glaube, Up war dein Nummer-1-Album auf deiner Liste, oder? Wie stehst du zu dieser Wahl?
Mein Nummer-1-Album war langweiligerweise doch Automatic for the People,
aber Up kam
gleich auf Nummer-2 und ich kenne auch einige Kollegen, die eben auch Up sehr schätzen, also zum Beispiel Max Gösche und Marc Vetter. Also insofern hat es mich jetzt nicht ganz so überrascht, dass Up hoch dabei ist. Schon ein bisschen, dass Out of Time nicht gewürdigt wurde, weil das ist immerhin das Album mit Losing My Religion. Aber ich glaube, bei R.E.M. ist es so, dass wirklich eine relativ große Bandbreite an Alben von vielen verschiedenen Leuten gemocht wird. Und das ist dann manchmal für die Bands ein bisschen blöd auch, weil wenn man sich auf ein oder zwei Alben einigen kann, kommen die natürlich viel höher in die Wertung, als wenn insgesamt 8 oder 9 Alben genannt werden und die kommen dann auf die hinteren Plätze. Also insofern, wenn man ein sehr großes, grundsätzlich gutes Werk hat, dann hat man es bei solchen Listen fast ein bisschen schwerer als eine Band, die nur ein tolles Album hat.
Ja, im Fall von R.E.M. ist ja wahrscheinlich Automatic for the People so das Album, auf das sich dann irgendwie doch alle einigen können oder so. Aber was dann so nach diesem Album kommt, da gibt es dann wahrscheinlich viele Verschiebungen. Ne? Und manchmal sind dann irgendwie, ist ein Album wie Monster vielleicht oder Out of Time. Und manchmal sind es dann die ganz frühen Sachen oder eben auch ein Album wie Up, denn das ist ja eines der späteren Alben. Ne? Das ist vielleicht ja auch so überraschend, dass es jetzt dabei ist, weil es ja eher aus dem Spätwerk kommt, ne? Kann man das so sagen?
Ja, aus dem Mittelwerk würde ich sagen, auf jeden Fall. Klar, Murmur zum Beispiel, das Debüt ist auch immer sehr hoch bei R.E.M. dabei. Aber eben, es gibt sehr viele unterschiedliche Ansichten da. Und natürlich ist es so, dass grundsätzlich, glaube ich, bei sehr vielen Bands das Frühwerk schon immer besser beurteilt wird als das Spätere, oder? Also ich finde, das sieht man auch immer, dass schon sehr viele Debütalben auch bei solchen Listen dabei sind.
Ja, das finde ich ist auch eine interessante Frage, dass also ob Bands oder Künstler im Laufe der Zeit oder mit fortschreitendem Alter ein bisschen an Inspiration verlieren vielleicht manchmal oder ein bisschen an Kraft verlieren oder ob es eigentlich eher die Welt drumherum ist, die das behauptet. Also ob es dann vielleicht auch so mediale Ereignisse sozusagen sind, dass es halt weniger aufregend ist, über das 5. Album oder das 8. Album einer Band zu berichten, als über das Debütalbum oder das 2. Album nach einem gefeierten Debüt oder so. Und dann hören es natürlich auch mehr oder weniger Leute, je nachdem wie eben so die Berichterstattung und wie so die Energie um ein Album ist, ne? Das ist eine ganz interessante Frage.
Ich habe es auch mir gedacht bei den Doors. Ich glaube, von den Doors ist nur das Debütalbum unter den Top 500, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist eigentlich auch ein bisschen gemein, weil LA Woman ein super Album ist, auch Morrison Hotel. Aber ja, da war es eben auch so. Wenn man sich entscheiden muss, entscheidet man sich eben für das Debüt.
Mhm.
Habe ich auch gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also insofern darf ich mich nicht beschweren.
Wir wollen heute über die Plätze 51 bis 250 sprechen. Nächste Woche in der dritten und letzten Ausgabe sprechen wir dann über die Top 50 der 500 besten Alben aller Zeiten. Und ich dachte, es wäre vielleicht ganz interessant, nochmal ein paar Listen hervorzuheben. Wir haben ja 135 Leute befragt insgesamt, also MusikerInnen, Schauspieler, Autorinnen, Labelbetreiber, Musikjournalisten, also alle möglichen Leute, die sich für Musik interessieren oder beruflich damit zu tun haben und eben auch darunter einige prominente Gäste, zum Beispiel der Künstler und Fotograf Wolfgang Tillmanns hat mitgemacht. Und da fand ich es ganz interessant, dessen Nummer eins war das Album Monarchie und Alltag der Band Fehlfarben, also so ein Punk-Klassiker einer Düsseldorfer Band, glaube ich, ne, von 1980. Das ist auch das am höchsten gerankte deutschsprachige Album, habe ich gesehen. Also das hat sich bewährt, Monarchie und Alltag, als so absoluter Klassiker oder kanonisierter Klassiker der deutschen Popkultur. Und ja, also für Wolfgang Tillmanns offenbar das größte Album aller Zeiten, das Beste, das je gemacht wurde. Auch mitgemacht hat Judith Holofernes, die früher bei Wir sind Helden war. Ihr Album Nummer 1, das fand ich ganz schön, weil das auch auf meiner Liste recht weit oben war, Graceland von Paul Simon. Und dann auf der 2 Horses von Patti Smith. Und auf ihrer 3, das hat mich ebenfalls gefreut, also offenbar haben wir einen sehr ähnlichen Musikgeschmack, denn das war auch auf meiner Liste. Ihr Platz 3 ist My Aim is True von Elvis Costello. Costello, der ist ja leider ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl, ne?
Ich glaube, bei Elvis Costello ist es einfach so, dass viele, wahrscheinlich schon vor allem jüngere Leute, den irgendwie ein bisschen vergessen haben. Ich denke, wenn mehr Leute sich die Platten anhören würden, dann würden die bestimmt reingewählt werden, weil das ist einfach, natürlich sind ein paar richtige große Alben dabei. Aber ja, man muss sich halt auch beschränken. Also ich finde, wenn man erstmal anfängt, 50 Alben aufzuzählen, merkt man eben, wie wenig 50 Alben sind. Und jeder hatte eben nur 50 Plätze. Und ja, für manche tut es einen leid, aber es nützt ja nichts. Man muss sich ja irgendwie entscheiden.
Ja, ich glaube, dass du da total recht hast, dass irgendwie Elvis Costello ist, also nicht er persönlich es versäumt hat, aber also dass es irgendwie ein Fehler in der Matrix oder so ist, dass jetzt dass er, glaube ich, für viele Leute unter 50 oder so, glaube ich, gar kein richtiger Begriff ist oder man ihn eher für irgendwie, wenn man den Namen kennt, ihn dann vielleicht mit etwas ganz anderem verbindet als mit diesen total melodischen, dringlichen, richtig, also tollen, spaßmachenden, so Power-Pop, Pop-Rock, Punk-Platten aus den späten 70ern und frühen 80ern, die ja so sein absolutes, seine Hochphase so waren. Da warte ich auch immer auf eine Elvis Costello Renaissance, weil das ja wirklich ein fantastischer Künstler ist. Und das wirklich schade ist, dass er es nur mit Ach und Krach, My Aim is True, ist auf Platz 499 war es, glaube ich, in die Liste geschafft hat.
Das ist schade. Ein anderer, bei dem ich es genauso schade finde, dass nur zwei Alben es geschafft haben in die Top 500, ist Van Morrison. Mm. Und das ist zum Beispiel auch so ein Fall. Astral Weeks früher immer ganz vorne, oft sogar in Top 10 bei irgendwelchen kanonischen Listen, ist jetzt ein bisschen abgefallen. Und da glaube ich aber auch, dass es da gar nicht an der Musik liegt, sondern einfach daran, dass Van Morrison sich halt in den letzten Jahren einfach so oft auch, wie soll ich sagen, etwas problematisch geäußert hat. Also ist ja auch so ein bisschen Verschwörungstheoretiker geworden und war schon immer so ein Stinkstiefel. Und ich glaube, leider ist es da so, dass die Persönlichkeit inzwischen ein bisschen die Musik überschattet. Was wirklich schade ist, weil es gibt ein paar Van Morrison-Alben, die das auch verdient hätten, eben, dass sie ganz weit vorne sind.
Ich habe, glaube ich, kein Van Morrison-Album gewählt. Also wenn, dann wäre Moondance das gewesen, was ich am ehesten auf die Liste getan hätte. Aber ich muss jetzt zum Beispiel, also natürlich auch an Morrissey denken, nicht nur, weil Van Morrison und Morrissey ähnlich klingen, deren Namen, sondern weil Morrissey natürlich auch häufig eher unangenehm aufgefallen ist in der letzten Zeit. Aber das hat mich nicht davon abgehalten, zwei Smiths-Alben zu wählen. Ich weiß, dass Drangsal, der ja auch mitgemacht hat bei unserer Liste, sein Platz 1 war Strange Ways Here We Come von den Smiths und er hat ja auch einen kleinen Text für uns geschrieben und da habe ich das Gefühl, dass die Smiths zumindest nicht so getroffen hat, weil die ja sehr gut vertreten sind auf der Liste.
Das stimmt und ich denke grundsätzlich auch genauso wie du, ich finde schon auch, dass man die Musik trotzdem noch wählen kann, darf und soll, auch wenn man den Menschen dahinter vielleicht nicht mehr doll findet, solange diese Einstellung eben keinen Einfluss auf die Musik hat. Aber ich kenne halt sehr viele Leute, die zum Beispiel überhaupt keine Smith-Platten mehr hören, keine Morrissey-Platten mehr und die auch, wenn Morrison nicht mehr anhören und angucken wollen, eben wegen ihrer politischen Einstellung. Also da gibt es schon nicht so wenige. Und ich weiß jetzt nicht, wie das bei den 135 war, die bei uns jetzt abgestimmt haben, aber ich denke mal, ein paar waren da bestimmt auch dabei, die gesagt haben, nee, solche Leute lieber nicht.
Ich meine, das ist natürlich dann auch eine subjektive Entscheidung und du hast ja auch gesagt, 50 Platten sind nicht viele und wenn man sich dann sowieso so beschränken muss, dann denken einige vielleicht eher, okay, dann nehme ich jetzt halt vielleicht Leute, die mir dann auch sympathischer sind oder so. Ein Satz, den ich ganz interessant fand in der neuen Ausgabe vom Rolling Stone, ich glaube, den hat unser Kollege Mike geschrieben, der ja auch häufig bei Rolling Stone Weekly ist, der nämlich darauf hingewiesen hat, dass kein Rolling Stones Album in der Top 50 ist auf dieser Liste. Das höchst gerankte Rolling Stones Album ist Sticky Fingers auf Platz 51 und es folgen dann auch kurz darauf weitere Beggar's Banquet auf der 58, Exile on Main Street 59, Let It Bleed 74. Also es ist, so wie du auch vorhin gesagt hast, wenn ein Act viele Alben hat, dann teilt sich das manchmal so ein bisschen auf, wenn es viele, viele gute gibt. Aber jedenfalls hat Mike geschrieben in der Ausgabe, die Steinzeit scheint vorbei. Was sagst du dazu, Birgit?
Das ist natürlich ein lustiges Wortspiel, aber ich glaube nicht, dass die Zeit der Stones vorbei ist. Na klar, Exile on Main Street war vorher Platz 3 auf der früheren Liste, glaube ich. Und das ist natürlich ein Abstieg, sage ich mal, in Anführungszeichen, weil dass die Rolling Stones immer noch so groß sind, sieht man an den Stadien, die sie befüllen. Also insofern. Aber ich glaube schon, dass auf Platte so ist, dass vielleicht es nicht mehr ganz so stark wirkt, weil eben die Menschen gehen zu den Konzerten, die hören natürlich gern die ganzen Songs und so. Aber wie viele Leute sich heute noch wirklich hinsetzen und sich Exile und Main Street komplett durchhören, weiß ich eben nicht. Also es sind offensichtlich weniger als früher, denn sonst wäre das Album ja weiter vorne, ne? Es stellt ja auch jeder seine Listen anders zusammen. Die Frage ist ja, stellt man es zusammen nach dem, was man selbst am liebsten mag, also die 50 Alben, die man selbst am liebsten mag, oder fragt man, welche Platten waren wichtig? Und natürlich waren die Rolling Stones wichtig für die Rockmusik, das ist ja überhaupt keine Frage.
Es, denke ich, zeigt, dass so der Stellenwert, den die Rolling Stones vielleicht haben unter dann auch eher den jüngeren Leuten, die mitgemacht haben, ein anderer ist als eben bei den Leuten, die vor 20 Jahren die Liste so geprägt haben. Also Platz 3, Exile on Main Street, auf Platz 59, das ist ja schon ein deutlicher Abfall.
Und was man jetzt auch schon sagen muss, ist bei dieser alten Rivalität Beatles gegen Stones, muss man ganz klar sagen, dass die Beatles gewonnen haben.
Ja.
Das ist einfach ein Fakt. Entschuldigung, Wolfgang Döbeling, aber es ist ein Fakt hier bei dieser Liste.
Ja, darüber werden wir nächste Woche dann sprechen, denn wenn es um die Top 50 geht, da spielen die Beatles eine sehr, sehr große Rolle. Und ja, du sagst es oder du stellst den Vergleich her, die Stones eben nicht. Und das das ist schon interessant und wahrscheinlich ja auch, weil die Beatles so in ihrer, also was die Rolling Stones ja auszeichnet oder eher als die Beatles ist ja, dass sie, würde ich sagen, einen Stil haben, den sie zur Perfektion, würden viele sagen, oder zur Vollendung sich angeeignet haben und gespielt haben und dann gerade auch in einer Live-Energie so umgesetzt haben und dann diese Live-Energie auch auf Platte geschafft haben. Aber es ist eben nicht dieser weitreichende stilistische Eklektizismus, der die Beatles auszeichnet, der ja vielleicht auch sehr, also der sehr modern ist und der halt eben auch so einer Streaming-Ära sehr entgegenkommt, ne, wo man alles irgendwie hören kann und wo so der eigene Geschmack, die Interessen in alle Richtungen, alle Genres und Stile gehen können, dass die Beatles da dann diese Vielfalt eher abbilden als die Rolling Stones zum Beispiel.
Das ist das eine und natürlich gab es die Beatles einfach nur ein paar Jahre lang und dafür ist das Werk sensationell und war dann eben aber auch abgeschlossen und hat sich nicht so, ich sag mal, ein bisschen verleppert, wie es bei den Stones war. Bei den Stones gibt es natürlich dann zwischendurch auch, sag ich mal, so ein paar Hänger und das war bei den Beatles eben gar nicht möglich.
it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Ein Album, das dich, glaube ich, sehr gefreut hat, dass es auf der Liste ist und auch höher als vor 20 Jahren, Back in Black von AC/DC auf Platz 73.
Ja, das hat mich wirklich gefreut, weil ich finde, AC/DC werden oft so ein bisschen unterschätzt, in dieser Liste jetzt gar nicht. Wobei ich dann wiederum die Beschwerde hätte, dass ich finde, es hätte eigentlich Highway to Hell noch weiter fahren sein müssen. Das ist nur in Anführungszeichen auf der 105. Ich finde, es ist das bessere Album sogar noch, aber das liegt bei mir auch daran, dass ich Bon Scott doch Brian Johnson sehr vorziehe. Insofern, finde ich, Hauptsache AC/DC sind dabei, weil mich es oft geärgert hat, wie die so beurteilt wurden von Leuten, die sich nicht damit beschäftigen und sagen, die machen ja immer wieder das gleiche Album und das stimmt eben einfach nicht.
Erklär das vielleicht nochmal, Back in Black und Highway to Hell, was zeichnet diese beiden Alben aus oder was ist so die Geschichte?
Back in Black war ja das Album, das AC/DC gemacht haben, nachdem Bon Scott gestorben war. Und da ist einfach das Faszinierende. Und ich glaube, deswegen, abgesehen davon, dass es ein paar großartige Songs hat, wird es auch immer so hoch geschätzt, weil es einfach Wahnsinn war, wie schnell die über den Tod von ihrem Sänger hinweggekommen sind und dann so ein Album aufgenommen haben. Ich glaube, davon waren einfach alle so überrascht, dass das möglich ist. Und ich denke, ja, vielleicht hätten sie sich auch ein bisschen Zeit zum Trauern lassen können, aber es war natürlich einfach ein Riesenaufschlag, dieses Album. Schon beeindruckend.
Er ist ja im Februar gestorben, ne? Februar 1980, und dann schon irgendwie 2-3 Monate später haben sie das Album aufgenommen und dann wieder einen Monat später veröffentlicht. Und mit einem neuen Sänger, was ja, also eigentlich ist das ja, würde man denken, für Bands dann das Todesurteil, so, wenn der Sänger die Band verlässt oder der Sänger verstirbt, gibt es nur wenige Beispiele von Bands, die dann erfolgreich weitergemacht haben oder in dem Fall ja sogar noch erfolgreicher als zuvor, ne? Back in Black war, glaube ich, sogar das so kommerziell erfolgreichste Album der Band überhaupt.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon einzigartig. Die einzig andere Band, die mir jetzt einfällt, sind Van Halen, bei denen es ein bisschen ähnlich war. Aber ansonsten ist es schon eine erstaunliche Karriere und deswegen freut es mich, glaube ich, sie mit 4 Alben insgesamt vertreten in unseren Top 500. Das ist schon nicht schlecht für so eine Hardrock-Band, finde ich. Ganz gut.
Die deutschsprachigen Alben, die in diesem Teil der Liste vertreten sind, ich habe es ja schon erwähnt, dass das höchstgerankte deutsche Album Monarchie und Alltag der Punkband Fehlfarben auf Platz 64. Es gibt noch ein Kraftwerk-Album, was höher gerankt ist, wo auch, ich will noch nicht verraten, welches das ist. Das kommt dann in der nächsten Woche, weil es eben in der Top 50 ist. Aber Kraftwerk haben natürlich sowieso einen Sonderstatus. Wenn man sich überlegt, wer so die größten Gewinner der Liste sind oder so die größten Aufsteiger, kann man wahrscheinlich für Kraftwerk ein gutes Argument machen. Also das ist schon echt krass und echt, ich weiß nicht, ob es überraschend ist, also weil Kraftwerk ja so wahnsinnig einflussreich sind und gerade eben auch für Genres wie Hip-Hop oder verschiedene elektronische Spielarten. Und das zeigt ja auch deren Popularität jetzt in dieser Liste, also Computerwelt ist auf Platz 122, die Menschmaschine 139, Autobahn 175, Radioaktivität noch später auf der Liste und es gibt eben noch ein weiteres Album in den Top 50. Überhaupt so deutsche, also ich mag das Wort Krautrock nicht so gerne und ich glaube, viele der Leute, die diese Musik gemacht haben, mögen das auch nicht, deswegen möchte ich es jetzt nicht nochmal benutzen, sondern sage eher so deutsche Experimental-Pop-Rockmusik der 70er Jahre ist sehr, sehr hoch gerankt. Neu, das Album des Projekts Neu von 1972 ist auf Platz 70. Das war vor 20 Jahren in den 400ern, also das ist explodiert, kann man sagen. Zwei Alben von Can sind in den 90ern auf der Liste. Also das ist schon wirklich erstaunlich und das zeigt echt eine große Tendenz, dass diese Alben, die vielleicht vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, vielleicht noch eher so den, also Geheimtipp wäre überzogen, aber die vielleicht eher so ein bisschen, so ein Sonderinteresse waren oder so ein bisschen nischiger vielleicht, dass die mittlerweile zum absoluten Kanon der Pop-Welt gehören.
Da haben bestimmt auch die ganzen Wiederveröffentlichungen geholfen. Das muss man jetzt auch mal sagen. Dass manchmal sind wir ein bisschen genervt davon, dass alles ständig immer wieder veröffentlicht wird und in neuen Editionen rausgebracht wird und so. Aber gerade es ist eben dann doch schön, dass dann immer wieder Leute das auch neu entdecken und eben es nicht so, sag ich mal, so statisch bleibt. Das ist ja auch das Schöne an der Liste, dass man jetzt eben, ja, es anders sieht. Ich zum Beispiel kann mit Kraftwerk gar nichts anfangen, aber ich sehe natürlich auch, wie wichtig die waren. Und die ganze Liste ist halt insgesamt nicht mehr ganz so fokussiert auf Rockmusik. Mm. Also es ist ja auch, dazu kommen wir später vielleicht noch viel mehr Hip-Hop dabei. Und es sind eben diese deutschen Bands dabei, die ein bisschen experimenteller sind und so. Also es ist schon eine sehr bunte Liste geworden diesmal und das finde ich ganz schön, auch wenn ich natürlich trotzdem weiterhin Rockmusik-Fan bleiben werde.
Ja, nee, aber das finde ich auch, das geht mir auch total so und ich habe das Gefühl, dass die Liste wirklich einen schönen, einfach einen schönen Überblick auch gibt über das, was es so gibt und womit man sich beschäftigen kann und also es sind viele Anregungen, es finde ich, ist eine sehr inspirierende Liste in der Hinsicht, dass man auf viele Ideen kommt. Es gibt so ein Nebeneinander der Stile und der Traditionen und es ist nicht mehr so und das ist vielleicht ja auch eine große Entwicklung so des Musikjournalismus der letzten 20 Jahre oder so, der sich dann vielleicht hier auch abzeichnet, gerade im Vergleich, dass vielleicht so die Dominanz von Rockmusik nicht mehr so klar ist. Du hast es schon angesprochen, dass Hip-Hop eine sehr große Rolle spielt. Wenn wir uns hier nur die Plätze anschauen, 55, Missy Elliott, Super Duper Fly, 56, Public Enemy, It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Dann ein bisschen später in den 80ern, De La Soul, Three Feet High and Rising. Dann folgt darauf N.W.A., Straight Outta Compton, Platz 99. Also das ist auch ein Hip-Hop-Kanon, der sich da gebildet hat, und der sich in der Liste abzeichnet und in Top 50 sind natürlich noch andere und eben auch sehr sehr aktuelle so, ne, oder sehr sehr neue, also wenn man sich so anschaut, welche Alben aus den letzten 10 Jahren oder so hinzugekommen sind, sehr viel davon ist eben auch Hip-Hop oder R&B, Soul, also Ich schaue ja gerade, Neuzugänge sind zum Beispiel Frank Ocean, beide Alben von ihm, Solange, A Seat at the Table, Rosalía, Motomami. Also das ist vielleicht auch erstaunlich, dass das Album jetzt schon dabei ist. Ne? Das ist letztes Jahr erschienen, Motomami, und jetzt schon auf Platz 171 der besten Alben aller Zeiten.
Ja, ich glaube, das ist das allerneueste Album, das dabei ist. Oder also noch neuer ging es ja gar nicht, weil wir ja auch ein paar Monate gebraucht haben, um die Listen auszuzählen und zu schreiben. Also insofern, ja, das ist schon Wahnsinn. Auch Little Sims zum Beispiel ist ja auch erst 2 Jahre alt. Also das ist schon beachtlich. Muss man mal gucken, wenn wir in 10 Jahren oder 20 nochmal so eine Liste machen, dann ob die dann auch so Bestand haben. Das ist halt immer schwer zu sagen. Ne?
Ja, total. Also da ist es einfach auch ein Abbild natürlich jetzt dieses Momentes. Und jetzt gerade scheinen diese Alben, scheint das Rosalía-Album und scheint das Little Sims-Album so wichtig. Und ich hatte Little Sims auch auf meiner Liste. Für mich ist das auch, also fühlt es sich an wie eines der besten Alben aller Zeiten. Aber ja, das wird sicherlich dann interessant zu sehen sein, wie sich das so weiterentwickelt und welche dieser Alben dann so Bestand haben oder dann auch weiter eben von jüngeren Leuten gehört werden. Ne? Das ist dann ja am Ende das, was es entscheidet irgendwie, ne? Ob es zu der nächsten Generation oder den nächsten Generationen spricht, ob es da irgendwie Bezugspunkte gibt, ob das irgendwie aufregend ist und offenbar Kraftwerk ist aufregend. Zu Kraftwerk gibt es viele Bezugspunkte und zu anderen dann vielleicht weniger. Wir wollten noch über ein Album sprechen, was sicherlich auch auf deiner Liste vielleicht an Platz 3 war. The Joshua Tree von U2 auf 106.
Ja, war bei mir natürlich auch in der Liste. Ich war ein bisschen überrascht, dass The Joshua Tree, ich glaube, 40 Plätze ist vor Achtung Baby. Mhm. Weil bei mir wäre Achtung Baby noch vor Joshua Tree.
Okay.
Aber das ist gar nicht der Grund, sondern ich bin sicher, wenn wir nur Kritikerinnen und Kritiker gefragt hätten, wäre bestimmt Achtung Baby weiter vorn gewesen, weil das normal ja immer das Album ist, das höher angesehen ist. Joshua Tree, natürlich großartig, die ersten 3 Songs. Ich meine, das muss man sich immer mal überlegen, die ersten 3 Songs. Where the streets have no name, I still haven't found what I'm looking for, with or without you. Ich meine, welches Album fängt denn mit 3 solchen Hits an? Das ist schon sensationell. Ich würde trotzdem Achtung Baby vorziehen, weil ich das so erstaunlich finde, was U2 da innerhalb von 4 Jahren für einen Sprung gemacht haben und was das dann plötzlich für ein modernes, vielseitiges, erstaunliches Album war. Und deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass das hinter Joshua Tree landet. Aber mir war schon klar, dass diese beiden Alben von U2 auf jeden Fall auf die Liste kommen. Bei U2 eben, wie gesagt, vielleicht ein bisschen anders als bei R.E.M. Bei U2 sind es eigentlich immer diese beiden Alben. Manchmal noch War, aber im Prinzip schon die zwei, klar, The Unforgettable Fire. Also mir fallen jetzt schon auch noch viele andere gute U2-Alben ein. So meine ich es nicht. Aber meistens ist die Entscheidung, wenn man Leute nach ihrem liebsten U2-Album fragt, zwischen diesen beiden. Mhm. Eigentlich ging es ja schon bei Joshua Tree 1987 los, dass Bono den Leuten auf die Nerven ging, weil sie ihn dann immer für so einen Prediger hielten und ah, der ist immer so, umarmt alle Leute und will die Welt besser machen. Ich finde ja, es ist schön, alle Leute zu umarmen und die Welt besser zu machen, aber es war halt schon, auch gerade dann kam ja noch Redland Hum. Ja, ich hatte immer das Gefühl, bei Achtung Baby haben sie sich so ein bisschen rehabilitiert dann und das ist eigentlich das Album, das ja auch natürlich den Überhit One hat, das darf man auch nicht vergessen. Ich glaube, der vielleicht größte U2-Song überhaupt. Und ja, also insofern finde ich, eigentlich sind beide Alben nicht weit genug vorn, wenn ich mich jetzt auch mal beschweren darf. Ja.
Ich merke gerade, dass ich vorhin so ein bisschen den Faden verloren habe, weil ich ja über die deutschsprachigen Alben noch weiter sprechen wollte. Deswegen, ja, das nehme ich nochmal kurz auf und ergänze das nochmal. Also Fehlfarben 64, dann Tonsteine Scherben, Platz 72, Keine Macht für niemand, kam auf der letzten Liste gar nicht vor. Ja, ein anderes Album, was ganz neu hinzugekommen ist, ist Knef von Hildegard Knef von 1970, zwei Jahre vor Tonsteine Scherben, das auf Platz 167. Das fand ich auch, also das ist, muss ich zugeben, kein Album, das ich kenne, das ich noch nie gehört habe und wo ich total gespannt bin, mich mal mit dem zu beschäftigen.
Ich glaube, das ist doch eigentlich auch schön. Das wäre auch mal interessant, auf der Liste zu gucken, wie viele Alben man eigentlich gar nicht kennt. Also ich habe so ein bisschen durchgeblättert. Auch bei mir gab es ein paar Alben, wo ich mir gedacht habe, okay, dann muss ich mir jetzt echt mal anhören. Und ja, das finde ich, was du vorhin sagtest, dass man da eben auch Sachen entdecken kann, ist doch ganz cool. Und Knef lohnt sich auf jeden Fall. Also kann ich dir empfehlen.
Blumfeld sind mit drei Alben auf der Liste. Old Nobody ist das höchste auf Platz 83. Also schon, was so neuere Platten angeht, also das Album ist von 1999, deutlich das höchste. Tokotronic sind da etwas weiter unten, auch mit drei Alben insgesamt vertreten, aber das höchstgerankte ist auf Platz 200. Digital ist besser. Und was ich noch erwähnenswert finde, Peter Fox, Stadtaffe von 2008. Also das ist das neueste deutschsprachige Album auf dieser Liste auf Platz 232. Das älteste Album dieser Listenhälfte, das finde ich noch interessant zu erwähnen, ist von Frank Sinatra von 1955, In the Wee Small Hours. Also es gibt viel zu entdecken auf der Liste, viel worüber man sprechen kann, vieles, worum man streiten kann, wenn man möchte, aber es ist, bei diesen Listen macht es ja immer mehr Spaß, eher zu schauen, was kennt man noch nicht, wo findet man irgendwie Anregungen, Inspirationen. Nächste Woche sprechen wir dann über die Top 50. Da, ja, bin ich sehr gespannt, was wir da dann noch so an Alben finden. Schreibt mir gerne info@janjekal.de. Bin gespannt, von euch zu hören. Vielen Dank, Birgit, dass du heute hier warst.
Ja, vielen Dank.
Bis zur nächsten Woche. Tschüss.